20 Uhr, hier ist das Freie Radio für Stuttgart und heute wie jeden vierten Dienstag um die Zeit Parkfunk. Und heute haben wir zu Gast Leute, die etwas zu einer Kampagne sagen wollen. Die Kampagne heißt Störfaktor. Was ist Störfaktor? Das werden wir heute erfahren und mit was setzen sie sich auseinander. Im Studio heute sind Holger Isabel, ist die Anna und der Daniel und der Thomas am Mikro, der hat auch die Verantwortung für die Sendung. Ja, genau. Was ist Störfaktor? Kannst du das mit einem Satz erklären, Holger Isabel?
Ein Satz fällt mir immer schwer. Bei Störfaktor geht es ums Versammlungsrecht. Und zwar um ein selbstbewusstes Versammlungsrecht, was von uns gestaltet wird.
Ja, von uns gestaltet. Wer ist uns?
Von uns Menschen, von denen, die eine Notwendigkeit sehen, in das politische Leben einzugreifen, die eine Notwendigkeit sehen, deshalb heißt das Ding auch Störfaktor, in den politischen Alltag der Herrschenden einzugreifen.
Nun ja, aber wir haben ja jetzt eigentlich, es gibt ja schon, laut Grundgesetz haben wir ja schon die Versammlungsfreiheit, Grundgesetz § 8 legt es ja fest, also kann ja mal zitieren. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und steht da noch drin, für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes auch beschränkt werden. Nun, also wir haben ja massig Demonstrationen auch in Stuttgart jetzt gehabt und immer mal wieder finden auch Demos statt. Jetzt waren ja auch viele Proteste, auch was die Flüchtlinge angeht. Wir hatten ja auch hier dieses Refugee Camp in Stuttgart. Also was bewegt euch da jetzt nochmal auch aktiv zu werden als Störfaktor, würde mich interessieren. Also wird es eingeschränkt großartig oder was ist die Motivation so?
Eingeschränkt wird das Versammlungsrecht eigentlich ja schon, seit es das Versammlungsrecht gibt. Die Tendenz haben wir immer wieder. Im Moment gibt es da eigentlich eine ganz neue Entwicklung. Bisher wurde zur Einschränkung vom Versammlungsrecht immer die sogenannte Gefahrenlage herangezogen. Mhm. Ja, bestimmte Dinge durften als Versammlung nicht gemacht werden, weil eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dadurch besteht. Ja, zum Beispiel Vermummung und andere Dinge. Ja, mittlerweile, im Augenblick haben wir die Entwicklung, dass immer mehr Versammlungsbehörden Versammlungen ganz oder teilweise verbieten, weil dieses oder jenes nicht versammlungsimmanent ist. Mhm, ja, also als ich aktiv geworden bin in den 80er Jahren, gab es keine Kundgebung ohne massenhaft Infotische, wo man Bücher und T-Shirts und alles Mögliche kaufen konnte, weil das für Bewegung natürlich immer dazugehört, ja? Sich über Bücher zu informieren, auf T-Shirts die Botschaft in die Welt hinauszutragen und so. Das sagt zum Beispiel das Stuttgarter Ordnungsamt, geht nicht, ihr dürft das nicht verkaufen, weil da steht die Gewinnerzielung im Vordergrund und deshalb sei das nicht versammlungsimmanent.
Ja, das heißt, wenn man versucht praktisch da Geld zu machen oder was zu verkaufen, an den Mensch zu bringen, dann wäre das vielleicht eingeschränkt dann, oder?
Naja, das ist ein...
Aber wird praktisch, dann wird dieses Versammlungsrecht, kann man dieses Versammlungsrecht nicht ganz nutzen, wenn man da ja versucht,
Das ist ein Beispiel. Im Grundsatz geht es darum, da gibt es noch andere Beispiele, im Grundsatz geht es darum, dass immer mehr Ordnungsbehörden und Polizei dazu übergehen, zu definieren, selber zu definieren, was ist eine Versammlung und was darf eine Versammlung. Und da sage ich, das Versammlungsrecht, du hast es zitiert, ist nicht nur ein Grundrecht, sondern ein Menschenrecht. Mhm. Das haben wir unabhängig davon, ob es irgendwo steht. Wir haben es einfach dadurch, dass wir Menschen sind.
Genau, ja? Das ist ja auch.
Und dieses Recht kann und darf uns niemand nehmen. Und wir haben das Recht auch unabhängig von staatlichen Strukturen. Mhm. Das heißt, für mich in der Schlussfolgerung, dass wir auch diejenigen sind, die die Definitions- und Gestaltungshoheit über Versammlung haben. Ja? Nicht die Polizei darf bestimmen, wie eine Versammlung auszusehen hat, sondern wir als diejenigen, die sich versammeln.
Also es ist ja auch so, dass gerade diese Versammlungsfreiheit nicht nur durchs Grundgesetz gedeckt ist, sondern auch durch die Europäische Grundrechtscharta und die Europäische Menschenrechtskonvention. Ja. Das heißt, es gehört ja auch zu den ersten Artikeln des Grundgesetzes. Das heißt, es ist definitiv ein Menschenrecht. Und wenn ich das richtig verstehe, eure Kritik ist, dass dieses Versammlungsrecht der Willkür im Prinzip der Ordnungsbehörden ausgesetzt ist und man dadurch in seinem Menschenrecht gehindert ist, dieses Recht in Anspruch zu nehmen. Ja.
Du hast übrigens noch die UN-Menschenrechtscharta vergessen.
Die kommt auch noch
dazu. Dort ist sie auch in Artikel 20, glaube ich, niedergelegt. Ja? Genau, und das ist unser Menschenrecht, was wir gestalten. Also, niemand anders hat das Recht, da einzugreifen. Ja? Weil sonst sind wir nämlich genau ganz schnell in so einer Geschichte drin, wo, also ich kenne Begründungen, da langst mir an Kopf, ja? Wo dann eine Versammlungsbehörde schreibt, ein Pavillon bei einer Mahnwache ist nicht versammlungsimmanent, weil die Unbilden der Witterung muss der Versammlungsteilnehmer hinnehmen. Ja, da sage ich, das ist meine Entscheidung als derjenige, der anmeldet, ob ich mich und die Teilnehmer den Unbilden des Wetters aussetzen will, um vielleicht dadurch irgendwas deutlich zu machen, oder ob ich es für alle angenehmer gestalten will, indem ich ein Pavillon aufbaue. Das hat ja auch mit meiner Zielgruppe zu tun. Ja?
Ja.
Also in München haben sie vor Jahren mal eine gewerkschaftliche Versammlung untersagt, Stühle aufzustellen.
Aha.
Ja? Das war, nein, nicht gewerkschaftlich, sondern von der VVN. Die VVN wollte in München eine Versammlung durchführen.
Also die VVN ist der Verein der Vertriebenen des Nazi-Regimes. Ne? Also
der Verfolgten.
Der Verfolgten, genau.
Der Verfolgten des Nazi-Regimes.
Genau, genau.
Und die wollten zu irgendeinem dieser Jahrestag eine Versammlung machen. Und wenn man VVN kennt und die Geschichte kennt, weiß man, die Leute, die es betrifft, sind mittlerweile teilweise sehr alt. Ich als Versammlungsanmelder hätte auch Stühle hinstellen wollen, weil die Leute können nicht 2 Stunden stehen. Ja, und das ist meine Zielgruppe. Ja?
Also, da werden ja auch immer wieder, vielleicht können wir da vielleicht später noch mal ein bisschen drum reden, also es gibt ja auch gesetzliche Einschränkungen, was dieses Versammlungsrecht angeht, wenn ich das jetzt mal einfach so mal sagen kann. Die werden ja auch einfach oft wie soll man sagen, als Begründung für die Polizei hingelegt oder für die Ordnungsbehörden, um den Leuten einfach Steine in den Weg zu schmeißen. Das sind, wenn ich die mal kurz irgendwie vortragen darf, dass man keine Waffen mit sich führen kann. Mhm. Das ist die passive Bewaffnung, wo natürlich auch alles, also man hat ja sogar gehört, dass Schirme, sie haben Regenschirme teilweise bei Demonstrationen eingezogen. Ja. Dann haben wir das Vermummungsverbot. Ich weiß, dass wir am 1. Mai in Stuttgart mal eine Demo hatten, da haben sie uns die Sonnenbrillen weggenommen und es war halt wirklich starker Sonnenschein. Dann halt Versammlungen an Gedenkstätten sind wohl eingeschränkt. Dann gibt es Einschränkungen, was die Anmeldepflicht angeht, sogenannte Minusmaßnahmen. Das hat dann irgendwie damit zu tun, wie dick die Stangen sind, wie groß die Transparente sind und sowas. Und dann natürlich verfassungsimmanente Schranken. Ich glaube, da geht es halt eher um, dass halt da keine Sachen zu Schaden kommen und keine Sachen irgendwie zerstört werden und sowas. Also es gibt gesetzlich vorgegebene Einschränkungen dieser Versammlungsfreiheit, aber die werden, wie gesagt, auch oft vorgeschoben. Ja? Und vor der Demonstration in den Auflagen den Veranstaltern und den Anmeldern praktisch vorgelegt, um es ihnen so schwer wie möglich zu machen. Könntest du bestätigen, dass das zunimmt in letzter Zeit, dass man es den Leuten schwieriger macht, sich frei auf Demonstrationen, Versammlungen zu bewegen? Weil du sagtest ja, in den 80ern war da mehr möglich mit Verkaufsständen etc., pipapo. Also ist die Repression stärker geworden?
Die Repression ist stärker geworden und sie ist flexibler geworden, vielfältiger geworden. Das macht es gerade so schwierig. Also es gab auch früher schon Repressionen gegen Versammlungen, die auch schon schlimm genug war, aber im Moment ist die einfach auch sehr, sehr vielfältig.
Mhm. Ja? Ja, wir haben ja jetzt zum Beispiel letztes Jahr in Frankfurt bei Blockupy erlebt, dass es da Auflagen gab. Es war völlig klar, dass es da nicht zu einer Demonstration kommen kann. Also die Auflagen waren von vornherein so hoch gesteckt, die war gar nicht erfüllbar. Also sind einfach auch so Tendenzen, die mittlerweile erkennbar sind in diesem Land. Wir haben Ende des Jahres Hamburg gehabt, wir haben hier in Stuttgart wegen Konsum eine Begründung gehabt, dass Demos nicht stattfinden können. Also und gerade Hamburg zeigt das Beispiel, es wird sehr viel konstruiert, um dann auch Versammlungen wie jetzt in Hamburg nicht mal beginnen zu lassen. Also die sind ja gerade losgelaufen und wurden dann schon wieder gestoppt.
Die meisten sind ja noch nicht mehr zum Laufen gekommen.
Genau, und das sind einfach so Situationen langsam. Da ist irgendwie eine Tendenz erkennbar. Es ist auch eine Tendenz erkennbar in diesem Land, dass nicht gewollte Proteste entweder die sehr politisch sind oder gegen Konzerne vorgehen, gegen Finanzwelten vorgehen, dass die einfach nicht gewünscht sind und dann schon auch von vornherein konstruiert wird und mit Auflagen so versehen wird, dass es Schwierigkeiten gibt. Das eine sind die Schwierigkeiten dann während der Versammlung selber und das andere ist aber auch das juristische Nachspiel, was dann passiert. Also wir haben ja in diesem Land reihenweise auch die Versammlungsleiter und Anmelderinnen und hier sehr viel vor Gericht stehen und auch dort findet ja diese Maßnahme weiterhin statt, der Repression. Also ist ja nicht nur im Vorfeld und währenddessen auch danach.
Ich will auf einen Aspekt in dem Zusammenhang nochmal hinweisen, weil du auch diese gesetzlichen Regelungen und so genannt hast. Die gibt es ja zum Teil auch schon sehr viel länger. Ich glaube, das Hauptproblem, was ich sehe, sind gar nicht mal unbedingt so sehr die gesetzlichen Regelungen, sondern das Hauptproblem ist, dass wir in unserem Land ein falsches oder gar kein Verständnis von Versammlungsrecht haben. Also für staatliche Behörden ist das Versammlungsrecht etwas, was in der Verfassung steht und man muss es notgedrungen hin und wieder mal gewähren, ja, gnädigerweise, aber bitte nur im Rahmen dessen, dass niemand gestört wird. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, genau der falsche Ansatz. Ja, es geht beim Versammlungsrecht nicht darum, dass Leute halt mal zusammenkommen, ein bisschen Folklore machen und ansonsten niemand stören, sondern der Zweck einer Versammlung ist der Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung. Um zur öffentlichen Meinungsbildung beizutragen, muss ich nicht nur sichtbar sein, sondern wahrnehmbar, ja, für den Gegner, für unentschiedene Dritte und so weiter, ja. Und darum ärgert mich, dass jedes Mal auf welchen Auflagenbescheiden lese, und das steht mittlerweile in fast allen drin, die Lautsprecheranlage ist so einzustellen, dass die Reden nicht über den unmittelbaren Versammlungsbereich hinaus zu hören sind. Ja? Wenn die Versammlung der öffentlichen Meinungsbildung dient, ja, dann muss das, was da gesprochen wird, auch über den unmittelbaren Versammlungsbereich hörbar sein. Natürlich muss es das. Ja. Es gibt kein Anrecht darauf, kein Grundrecht darauf, ungestört zu sein.
Ja, wir gehen jetzt mal zur Musik über. Heute sind Gäste der Kampagne Störfaktor hier. Die setzen sich ein für unser Versammlungsrecht. Und eine der Hauptaussagen ist ja, nur wer stört, wird gehört. 15. Brüssel, 16. Ja, wir sind schon voll in der Terminplanung, was so weitergeht. Hier ist Parkfunk, Freie Radio für Stuttgart. Heute sind Leute der Kampagne Störfaktor da und Leute, die die Kampagne noch nicht so kennen und aber neugierig mal nachfragen, was denn Störfaktor ist. Störfaktor setzt sich ein für unser Versammlungsrecht. Das Versammlungsrecht ist ja unser aus Aktivistinnen-Sicht gesehen. Und nur wer stört, wird gehört. Wie ist denn das, Holger, Isabel?
Das ist das, was Versammlungsrecht ausmacht. Und zwar schon eigentlich bevor es das als verfassungsmäßiges Recht gibt. Ja? Es ist ja eben nicht so, dass dieses Versammlungsrecht ein Gnadenrecht des Staates sei, was uns gnädig vom Staat gegeben wurde. Ja? Menschen versammeln sich, seit es Gesellschaften, seit es Herrschaft gibt. Ja? Versammeln sich, wenn sie mit Sachen nicht einverstanden sind, um zusammen für eine Veränderung zu streiten. Und für Veränderung zu streiten, heißt dann eben auch, ich muss den normalen Lauf der Dinge, mit dem ich nicht einverstanden bin, auch ein Stück weit stören.
Ich verstehe das jetzt insofern, man muss jetzt stören. Wieso fühlt man sich jetzt genötigt zu stören oder darauf aufmerksam zu machen oder jetzt in diesen Raum reinzugehen, um sich da wieder Rechte zurückzuholen oder Definitionshoheiten zurückzuholen, wo doch gleichzeitig das ja eigentlich in unserer Demokratie in Anführungszeichen so geregelt ist, dass du ja auf Missstände ja aufmerksam machen musst und Missstände haben wir ja gerade ziemlich viel und dass die Leute, die gerade die Missstände anprangern, aber jetzt auch noch so schwierige Auflagen kriegen. Wie passt denn das zusammen? Eigentlich müsste andersrum sein.
Eigentlich müsste es andersrum sein. Wie ich vorhin schon gesagt habe, meinerseits auch mit damit zu tun, dass natürlich vor allem die sogenannte große Politik ein falsches Verständnis vom Grundrecht auf Versammlung hat, aber eben eins, von dem wir uns manchmal auch anstecken lassen, ja? Nämlich, dass Versammlungen natürlich sein dürfen, aber den geordneten Rahmen einhalten müssen. Ja? Und dann kommt am Ende sowas heraus, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, 1983 die größten Friedensdemonstrationen in Deutschland mit über 1 Million Teilnehmer. Und was sagt Helmut Kohl als Reaktion? Die demonstrieren, wir regieren. Ja, und das ist doch genau die Krux. Und so ist das nicht gedacht.
Naja, ich meine, es ist ja auch immer schwieriger für den Einzelnen, also für den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin, seine Interessen auch durchzusetzen. Ich meine, was ist jetzt passiert? Wir waren wählen, man hat eine große Koalition, die zwei Oppositionsparteien sind völlig an den Rand gedrängt, ihnen wurde, man hat auch ihre Rechte versucht einzuschränken durch so eine gewaltige Mehrheit. Mhm. Was bleibt denn, wir haben auch keine direkte Demokratie hier in der Bundesrepublik Deutschland, es gab ja ein paar Volksabstimmungen hier, was bleibt uns dann noch übrig, als auf der Straße für unser Recht zu kämpfen und unsere Forderungen, unsere Kritik auf der Straße zu formulieren und laut zu formulieren. Und wenn sie uns das einschränken, ja, was ja laut euch ja auch immer mehr passiert, was ich ja auch mitbekomme durch viele Prozesse, die auch gerade in Stuttgart stattfinden, im Zusammenhang mit Stuttgart 21 oder mit verschiedenen antifaschistischen Aktionen, wenn sie uns das nehmen, dann schränkt es doch wirklich auch die Möglichkeit von uns Bürgerinnen und Bürgern ein, unsere Meinung kundzutun und auch einzufordern und zu kritisieren. Ja?
Auf jeden Fall. Ich sehe aber auch Versammlungsrecht nicht als Ersatz oder so für direkte Demokratie. gerade auch in der direkten Demokratie, brauche ich als ein ganz wichtiges Fundament der Meinungsbildung eben das Versammlungsrecht. Ja? Weil auch in der direkten Demokratie muss es einen Entscheidungsprozess geben, in dem Meinungen gebildet werden. Ja? Und Meinungsbildung sind meines Erachtens zwei Dinge ganz wichtig. Das eine, als Einzelner habe ich ja immer die Meinungsfreiheit, ja? Aber ich brauche als einzelnes soziales Wesen immer auch die Vergewisserung, dass ich nicht alleine dastehe. Mhm. Ja? Und auch das macht Versammlungsrecht aus. Auch das ist eine wichtige Funktion von Versammlungen. Zu merken, ich stehe nicht alleine da mit meiner Meinung.
Jetzt könnte man ja die Frage stellen, und ich würde es jetzt einfach mal so stellvertretend machen, jetzt haben wir das Versammlungsgesetz, es ist auch im Grundgesetz, Artikel 8 immerhin, also ist ja nicht irgendetwas, sondern das Grundgesetz ist es verankert. Wie kann das jetzt sein, dass man darauf nicht zurückgreifen kann, dass jetzt irgendwie Verwaltungsgesetze, Polizeigesetze und sowas höher angesiedelt werden oder sogar das Recht auf Konsum, wie jetzt neulich in Stuttgart im Dezember, höher angesiedelt wird, wie ein Grundrecht. Also wie ist das vermittelbar? Also das werden ja doch einige Leute nicht verstehen oder sagen, von was reden die da eigentlich? Wir haben doch ein Grundgesetz und es ist doch selbstverständlich, dass es dann auch so läuft.
Wie ist das vermittelbar? Ich weiß nicht, wie das... schwierig zu antworten. Also es... ich sag mal, fang mal so rum an. Es geht ja schon damit los, wenn ich höre, der mittlerweile abgesägte damalige Innenminister Friedrich, ja, stellt sich allen Ernstes hin und sagt, es gibt ein super Grundrecht auf Sicherheit. Ich meine, ich kenne das Grundgesetz, ein super Grundrecht auf Sicherheit kann ich im Grundgesetz beim besten Willen nicht finden.
Gibt es Recht auf Eigentum, ne?
Das ist ein Recht auf Eigentum, aber dann nicht ein Recht auf Sicherheit, ja? So, und das Versammlungsgesetz als Umsetzungsgesetz dieses Grundrechts erlaubt eben auch Versammlungsrecht einzuschränken, wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht. Ja, und danach ist es eben möglich, wenn Gefahren bestehen, eine Versammlung auch mal zu verbieten. Ja? Das ist natürlich eine Auslegungssache. Und mit dieser Auslegung, mit verschiedenen möglichen Auslegungen, haben wir seit 60 Jahren zu kämpfen. Und das geht mal positiv, mal negativ aus. Ja? Was wir jetzt eben verstärkt haben, ist, dass die Versammlungsbehörden sich genau diese Arbeit sparen, begründen zu müssen, dass eine Versammlung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist, indem sie schlichtweg sagen, das ist nicht versammlungsimmanent. Mhm. Ja? Also sie schließen es von vornherein aus einem Versammlungsgrundrecht aus. Und das ist ein Eingriff, den darf man nicht durchgehen lassen.
Was hat man denn davon zu halten, was in Hamburg passiert ist? Da gab es ja die Demonstration für den Erhalt der Roten Flora, die ja der Eigentümer wollte die ja verkaufen oder anderweitig benutzen, wurde eine Demonstration angemeldet, die wurde gestoppt und die Sicherheitsbehörden haben ja dann eine sogenannte Gefahrenzone eingerichtet und haben vorsorgsam im Vorfeld dafür gesorgt, dass sich ja niemand versammelt. Alle Menschen, die eine größere Gruppe als 3 Leute waren, wurden sofort kontrolliert von der Polizei, die Personalien wurden aufgenommen. Also, was ist davon zu halten, dass in Hamburg so eine, also von einer SPD geführten Regierung, muss man sagen, in Hamburg, dass so eine Gefahrenzone eingerichtet wird als vorbeugende Maßnahme. Traust du da
irgendwie einer Partei? Sorry.
Ja, also...
Ja, naja, ich meine,
also die alte Arbeiterpartei, ja, und ich meine, das Mittel des Arbeiters zum Kampf war ja auch immer der Streik und der Kampf auf der Straße, wenn man mal in die Geschichte der Arbeiterbewegung zurückgeht, ne, was die SPD noch damit zu tun hat, braucht man, glaube ich, nicht viel drüber reden, aber auf was ich hinaus wollte, diese Gefahrenzonen, also diese vorbeugenden Maßnahmen gegen stattfindende Versammlungen, ist das ein Modell, was vielleicht auch auf andere Städte, Regionen ausgedehnt werden können, beispielhaft oder eventuell als Vorläufer zu einem Notstand in irgendeiner Krisensituation. Was meint ihr dazu?
Jetzt muss ich doch erst noch mal was zur SPD dazu sagen. Ja, ihr kennt den Spruch, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten. Ich weiß nicht, ob alle noch wissen, woher dieser Spruch stammt. Der stammt nämlich aus den 20er Jahren, als der erste SPD-Innenminister der Weimarer Republik als eine seiner ersten Amtshandlungen einer Arbeiterdemonstration hat zusammenschießen lassen. Ja, so viel zur Sozialdemokratie und zum Verständnis der Sozialdemokratie von Versammlungsrecht. Da hat schon angefangen. Insofern, wenn man sich das anguckt, wundert einen die Hamburger Verhältnisse derzeit gar nicht. Ja, sag ich mal ganz böse. Was in Hamburg gerade abgeht, ist so ein bisschen die Frankfurter Schule. Ja, Frankfurt war ja noch heftiger. Das Oberverwaltungsgericht entscheidet, die Versammlung darf wie angemeldet stattfinden. Und die Polizei stoppt den Zug 800 Meter nach dem Losgehen. Das war schon phänomenal. Ja? Und die Hamburger haben noch einen draufgesetzt. Die haben dann gesagt, jetzt zeigen wir den Frankfurtern, es geht noch schneller und haben nach 20 Metern gestoppt.
Also ein Wettrennen der Repression.
Ein Wettrennen der Repression, ja. Und den hat die SPD gewonnen gegen die CDU.
Aber ich glaube, auch dieses Wettrennen ist gedopt.
Bestimmt, ja, okay, das mit Sicherheit. Zu diesen Gefährdungsarealen. Ich glaube, ich würde mal sagen, damit ist auch ein bisschen falsch umgegangen worden. Also zum einen ist das nicht eine Frage von Versammlungsrecht, sondern von Polizeirecht. Die Einrichtung dieser Gefährdungsgebieten ist ja noch eine Verordnung vom Herrn Schill damals. Und
die Richter gnadenlos, ne?
Ja, ja, und die CDU-Regierung ohne von Beuys hatte diese Verordnung vergessen. Erst die Sozialdemokraten haben mal wieder in den Schubladen nachgeguckt und haben gesagt, wie toll, können wir ja nehmen. So, ich hätte es gut gefunden, man wäre hingegangen und hätte sich nicht einzeln diesen Kontrollen ausgesetzt, sondern man hätte für jeden Einkauf oder für jede Tätigkeit, die man innerhalb dieses Bereichs macht, eine Versammlung angemeldet. Ja, und dann glaube ich, wäre das Ordnungsamt der Stadt Hamburg sehr schnell zum SPD-Bürgermeister gegangen, Scholz, und hat gesagt, lass es bleiben. Zu viel Arbeit.
Das sind so Beispiele, wo wir gerade leben, was wir gerade erleben, wo wir uns gerade befinden. Das ist gerade Fakt und Realität in unserem Land. Genau, wir lassen jetzt mal Musik nochmal laufen. Hier ist Parkfunk im Freien Radio für Stuttgart. Und nach der Musik hören wir mal nochmal ein bisschen genauer, was macht denn Parkfunk? Natürlich Parkfunk Gutes. Aber Störfaktor, was macht Störfaktor? Warum muss es dir geben? Wie wollen sie arbeiten? Wie sieht die Kampagne aus? Wie kann man zu der Kampagne Kontakt aufnehmen und so weiter? Und jetzt nochmal Sound. Freie Radio für Stuttgart, hier ist Parkfunk, wie jeden vierten Dienstag im Monat. Heute sind Gäste zur Kampagne Störfaktor da. Jetzt haben wir schon einige aktuelle Analysen betrieben, was gerade der derzeitige Stand so in diesem Land ist, warum eine Notwendigkeit besteht für eine Kampagne Störfaktor im Bereich zur Stärkung des Versammlungsrechts. Jetzt wird mich noch so ein bisschen interessieren, wie ist denn die Ausrichtung für Störfaktor? Was hat denn Störfaktor konkret vor? Und die zweite Frage wäre, was unterscheidet denn Störfaktor zum Beispiel von Rote Hilfe oder so Gruppen wie Versammlungsfreiheit? Ja, Holger, Isabel?
Ich fange mit letzter Frage an. Die Rote Hilfe arbeitet nicht erst vorrangig zum Versammlungsrecht, sondern gegen Repressionen. Das will ich gar nicht schlecht machen. Das ist super Arbeit, super wichtig. Sollen sie machen, sollen sie auch weiter so machen, wie sie es machen. Gar keine Frage. Es gibt verschiedene Bündnisse für Versammlungsfreiheit hier in Stuttgart, aber auch anderswo. Soweit ich das verfolgen kann, geht es da vor allem darum, Einschränkungen öffentlich zu demaskieren, zu skandalisieren. Auch das finde ich einen wichtigen Ansatz und muss man machen, soll man machen. Unser Vorgehen bei Störfaktor soll ein bisschen drüber hinausgehen. Versammlungsrecht ist zum einen eine juristische Frage, die in Gesetzen niedergelegt ist und die vor Gerichten entschieden werden. Aber gleichzeitig ist Versammlungsrecht, wie wir schon festgestellt haben, immer auch eine Frage des Bewusstseins. Und zwar nicht nur bei den herrschenden Politikern, sondern auch bei uns selber. Ja? Und es geht Störfaktor darum, die Definitions- und Gestaltungshoheit über die Versammlung wieder zurückzuerobern, auf den verschiedenen Ebenen. Also wir werden, Teil des Plans ist, dass wir mit verschiedenen Gruppen musterhaft Versammlungen durchführen und anhand dieser Verfahren dann auch bestimmte Fragen, wo es eben um diese Definitionshoheit geht, durch die Instanzen klagen bis zum Verfassungsgericht in Karlsruhe. Ja? Dazu gehört für uns aber ganz notwendigerweise auch, weil wir eben wissen, weil wir erfahren haben in den letzten Jahrzehnten, dass Anwendung von Recht immer auch was zu tun hat mit gesellschaftlicher Stimmung. Deshalb geht es in diesem Projekt auch darum, gesellschaftliche Stimmung zu beeinflussen. Es geht darum, wieder ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es kein Gnadenrecht eines Staates ist, sondern unser ureigenstes Menschenrecht, uns zu versammeln. Ja? Und dass wir dieses Menschenrecht nicht heimlich, still und leise und mit schlechtem Gewissen ausüben, sondern aufrecht stehen, selbstbewusst, kämpferisch, fantasievoll, kreativ. Ja, das wieder in die Köpfe, in unsere eigenen Köpfe reinzukriegen. Das merke ich sogar an mir selber, wie wichtig das ist, das immer wieder in eigenen Kopf zu kriegen.
Ja, wie stellst du dir das konkret vor, so einen Klageweg einzuschreiten bis nach Karlsruhe zum obersten Senat, zum Bundesverfassungsgericht? Ist ja jetzt nicht so einfach. Das kann ja jetzt nicht einfach so jeder für sich mal beschließen, zu sagen, er klagt sich jetzt mal durch die Instanzen durch, oder doch?
Naja, theoretisch schon. Das passiert ja auch immer wieder. Also es ist ja nicht so, dass wir die Ersten wären, die jetzt auf die Idee gekommen wären, durch die Instanzen zu klagen. In meiner Praxis, ich bin ja seit langen Jahren in dem Bereich auch als Rechtsberater tätig, ist das Problem immer wieder bei diesen versammlungsrechtlichen Fragen, dass die Juristen immer erst hinzugezogen werden, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Es wird eine Versammlung angemeldet, es gibt Auflagen, man macht die Versammlung und dann passiert irgendwas und dann will man klagen. Und da ist ganz häufig das Problem, dass man zu bestimmten Fragen in den Klagen gar nicht durchdringt, weil sie überlagert sind von anderen Problemen meiner Versammlung. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen nicht erst einsteigen, wenn die Versammlung kurz bevorsteht oder schon vorbei ist, sondern wir wollen auch schon in den Vorbereitungen, in die Vorbereitung mit einsteigen. Und wollen darüber zum einen mithelfen, die Versammlung so zu gestalten, dass wir nachher in den Klagen gegen die Auflagen uns wirklich auf die Auflage konzentrieren können, die uns bei dieser Versammlung wichtig ist. Ja? Also ein Beispiel, eine Idee, die wir haben, ist im landwirtschaftlichen Bereich eine Versammlung. Wir haben häufig das Verbot, Tiere, größere Tiere auf Versammlungen mitzuführen. Ja? Wir wollen gucken, dass wir eine Versammlung mitbegleiten bei der Ziegen, Kühe, alles Mögliche mitgeführt wird, ja, und wollen das dann auch durchklagen, ja. Wenn das jetzt eine Versammlung wird, wo es dann am Rande irgendwie zu irgendwelchen anderen Problemen, ja, Rangeleien oder was weiß ich, ja, dann kommen wir unter Umständen im Instanzenzug gar nicht zu einem Thema Tiere, weil die Klage vorher schon scheitert oder Erfolg hat. Ja? Und indem wir dann Maßnahmen in der Vorbereitung ergreifen, dass es eben die Versammlung dann so auch abläuft, wie wir uns das auch überlegt haben, mit den Veranstaltern, mit den Teilnehmern, können wir uns dann auch auf dieses Thema konzentrieren.
Das heißt, Störfaktor arbeitet jetzt zusammen auch mit Gruppen aus sozialen, ja, Bewegungen, um da miteinander eine Kooperation einzugehen, um miteinander Versammlungen bereits, ja, anzumelden, zu beraten, mhm, und den Weg von Anfang an zu begleiten.
Ja, das gibt vielleicht auch noch einen ganz guten Nebeneffekt bei dem ganzen Projekt, weil es vielleicht auch ein bisschen dazu führt, dass die verschiedenen Gruppen und Bewegungen wieder näher zusammenrücken und sich besser vernetzen, was auch schon wichtig wäre.
Wie erreicht man Störfaktor? Jetzt mal kurz so, mal nebenher, wir wiederholen das zum Ende der Sendung nochmal.
www.störfaktor.org.
Man muss dazu sagen, Störfaktor ist jetzt ganz frisch gestartet im Januar diesen Jahres. Also ist es die Erwartungshaltung, sollte man noch nicht allzu hoch ansetzen, auch an die Seite. Das entwickelt sich und das, ja, kommt auch, die Entwicklungsphase tritt auch mit den Gruppen und mit den Kooperationen in den sozialen Bewegungen ein. Aber
Ich hoffe, wir entwickeln uns auch mit den Menschen zusammen.
Genau. Aber die Grundlagen sind jetzt geschaffen. Ja. Es gibt auch eine Anschubfinanzierung von der Bewegungsstiftung und getragen mit von der Humanistischen Union, dass gerade diese Kampagne, die, ja, natürlich auch einen Haufen Kohle kostet, auch erstmal beginnen kann.
Ja.
Ja? www.störfaktor.org ist, ja, die Nummer. Das Rechtshilfebüro Hamburg steckt so dahinter, ja, inhaltlich. Genau. Wann soll es denn losgehen mit dem ersten Klageweg?
So weit wie möglich. Im Moment suchen wir die ersten Projektpartner, mit denen wir eine Versammlung durchführen können. Da gibt es von unserer Seite Ideen, da gab es auch schon erste Gespräche. Wann es dann die erste Versammlung gibt, wissen wir noch nicht. Sobald wir was wissen, wird es auf unserer Seite stehen.
Also heute zum Beispiel, heute Abend findet oder heute Nachmittag hat ja in Mecklenburg-Vorpommern bereits eine Tierdemo stattgefunden. Ja. Mit denen haben wir schon im Vorfeld so ein bisschen gearbeitet, aber da brauchte es keine intensivere Zusammenarbeit und da sind wir mal gespannt, wenn wir das auch heute Abend aus der Sendung rausgehen, wie es denn da gelaufen ist. Da gab es eine Demo, wo genauso viel Tiere wie Menschen angemeldet worden sind.
Ja. Aber die Menschen waren dann schon die Anmelder, ne?
Die Menschen waren die
Anmelder. Ich weiß nicht, ob unsere Behörden Wuff verstehen.
Ja.
Oder ob das dann schon wieder ein Klageweg sein könnte.
Wäre auch nochmal ganz interessant, aber das wird dann das nächste Projekt.
Und vielleicht noch kurz eine Frage, auf welche Bewegung würde sich das jetzt dann irgendwie konzentrieren, Umweltbewegung? Du meintest ja auch die sozialen Bewegungen, aber wir haben ja zahlreiche Bewegungen, Friedensbewegung, Sozialbewegung, Umweltbewegung. Jetzt auch am 8. März eine große Frauendemo in Berlin zum Frauenkampf. Also habt ihr da irgendwie einen Fokus?
Es wird sich auf keine konzentrieren, sondern wir hoffen, dass wir Ende diesen oder Ende nächsten Jahres mehrere Versammlungen mit einem breiten Spektrum aufwarten können. Also wir haben da auch relativ wenig Berührungsängste und trauen uns zu, auch mit unterschiedlichsten Gruppen und Bewegungen zusammenarbeiten zu können und freuen uns sogar drauf.
Eine Abgrenzung nach rechts gibt es natürlich.
Ja.
Aber ich denke, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber es ist trotzdem immer mal wieder wichtig, das auch nochmal klarzustellen. Das gibt es schon. Also
bei rechten Demonstrationen sind wir allenfalls auf der anderen Seite dabei.
Was auch gut so ist.
Ja. Aber, hier steht ja auch, ihr braucht auch, also ich habe gerade auch so einen Flyer von euch hier vorliegen,
ja,
den ich neulich im Bioladen bekommen habe. Hier steht, ihr braucht doch Sachspenden. Ne? Vielleicht kann man dazu noch was sagen. Also hier sind noch einige Sachen aufgezählt, wie Schlafsäcke, Rucksäcke, Funkgeräte etc.
Ja, in der Tat, auch sowas können wir brauchen, wenn jemand ein funktionstüchtiges Wohnmobil hält, mir auch gar nicht so dumm, mag man mich sich jetzt wundern, was will man mit dem Wohnmobil bei einer Versammlung oder vor Gericht. So ein Wohnmobil kann, wenn man es richtig einrichtet, durchaus eine praktische Variante sein für ein mobiles Rechtshilfe- oder Versammlungsleiterbüro. Ja. Und ich bin jetzt schon jede Menge am Pendeln und wir werden dann einfach sehr viel flexibler.
Es ist ja auch so, dass zum Inhalt der Kampagne Störfaktor ja nicht eine reine Büroarbeit oder die juristische Auseinandersetzung ist, sondern es gehört auch viel dazu, direkt vor Ort eben bei den Versammlungen zu sein. Wir werden auch als Versammlungsanmelder und Anmelderinnen auftreten und natürlich auch vor Ort. Unser Ziel ist natürlich auch, wenn es Kessel gibt, wir wollen da natürlich auch mittendrin sein. Also wir haben da Lust drauf. Und dann können wir da auch, und dann muss auch eine gute Arbeit möglich sein für uns und eine Struktur muss dann einfach gegeben sein, auf die wir zurückgreifen können.
Also ich spüre auch so
eine. Es gibt eben ein Kernteam, was jetzt schon arbeitet, was auch durchgängig arbeiten wird. Aber dann, wenn die Versammlungen durchgeführt werden, da schauen wir schon, da brauchen wir dann auch immer noch eine Reihe ehrenamtlicher Kräfte, die uns dann unterstützen mit verschiedenen Aufgaben. Und da sind dann natürlich so Sachen manchmal ganz sinnvoll und wichtig, wie Handys oder Funkgeräte, auch Kameras, weil manchmal muss man auch während der Geschichte dokumentieren und so weiter.
Aber das sind natürlich auch Ressourcen, wo man auch zugreifen könnte, wenn junge Leute eine Demonstration organisieren wollen? Also gibt es dann die Möglichkeit, wenn die Kampagne startet, mal auch auf euch zuzugehen und fragen, hey, könnt ihr uns nicht helfen? Was müssen wir beachten? Wie können wir unsere Versammlung so organisieren, dass wir auf der sicheren Seite sind? Und könnt ihr dann uns vielleicht auch Rechtshilfe geben, wenn wir im Nachhinein mit den Behörden auch in Stress geraten? Also verstehe ich das richtig, dass man dann auch Kompetenzen auch weitergibt?
Ja, kann man gerne machen. Wir bieten auch an, und wer hier zuhört und das gerne hätte, kann sich gerne melden bei uns. Wir machen auch Wochenendseminare zum Versammlungsrecht, wo man dann alles lernen kann, von Anmelden über das Führen von Kooperationsgesprächen bis zum Rechtsweg.
Also was? Störkompetenzen sozusagen.
Störkompetenz, ja, genau. Und zwar eben nicht nur in der Theorie, sondern wir machen das dann sehr, sehr auch mit praktischen Übungen und so. Ja? Wenn eine Gruppe kein Wochenende findet, wir können auch für einzelne Themenbereiche dann mal eine Schulung am Abend machen oder so. Wir haben da eine Menge Möglichkeiten. Ihr müsst euch nur melden und dann machen wir aus, was braucht ihr, was können wir geben, und dann schauen wir mal.
Es ist sogar ausdrücklich sogar erwünscht und Teil des Konzeptes. Ja. Genau davon lebt auch diese Kampagne, dass sich Leute wirklich einbringen und da wirklich ihren Teil dazu beitragen wollen. Von der Struktur aus ist Störfaktor bereits schon so aufgestellt, dass wir über 3 Büros deutschlandweit jetzt zum Start schon verfügen. Wir haben hier in Stuttgart ein Büro, zu dem man Kontakt aufnehmen kann. Das Rechtshilfebüro natürlich in Hamburg ist da, und ein weiteres Büro haben wir in Nordrhein-Westfalen in Düren. Also wir sind auch da sehr flexibel und sehr schnell handlungsfähig, von den verschiedensten Orten oder Teilen in Deutschland auch mal zu Bewegungen kurz hinzufahren.
Ich finde den Bereich auch ganz zentral wichtig. Ich will das an der Stelle nochmal betonen. Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, eine Veränderung kriegen wir nicht ausschließlich über den rechtlichen, juristischen Weg hin, auch nicht über politische Forderungen, sondern genauso wichtig ist die Bewusstseinsarbeit. Ja, und ein Seminar zu dem Thema zu machen und sich genau zu informieren, wie kann ich mich durchsetzen, wie kann ich eine Versammlung kreativ gestalten und so. Ja, das hat ganz viel damit zu tun, mit dem selbstbewussten Umgang mit dem eigenen Recht. Ja? Und deshalb ist das ganz zentral und wichtig. Mhm. Wenn der Teil wegfällt, dann wird das Projekt nie den Erfolg haben.
Zudem kann man Störfaktor, die Planung für dieses Jahr, wir laufen ja eigentlich so in allen Bewegungen und allen Gruppen schon, und es wird viele Camps und Treffen und so dieses Jahr wieder geben. Auch dazu kann man Störfaktor immer einladen. Auch wir sind immer offen für Seminare, für Workshops und jeglicher Art. Auch da treten wir gerne auf, wo wir nicht überhaupt schon sind, aber wir kommen überall gerne dazu. Also auch da kann man den Kontakt aufnehmen, den Kontakt über die Seite www.störfaktor.org, und da sind auch alle 3 Büros, auch die Personen somit aufgezählt, zu denen man den Kontakt aufnehmen kann. Wir sind irgendwie schon kurz vorm Ende, schon wieder von dieser Sendung, so schnell geht's rum. Parkfunk im Freien Radio für Stuttgart, heute mit Gästen zum Thema der Kampagne Störfaktor. Ich würde jetzt einfach mal nochmal in die Runde fragen, gibt es irgendwelche Termine, die ihr noch loswerden wollt oder irgendwie ein bestimmtes Statement noch abgeben? Dazu gibt es jetzt die Möglichkeit.
Ja, ich würde gern auf eine Veranstaltung in Stuttgart hinweisen am Sonntag. Da findet wieder das Nachbarschaftsfrühstück statt von der Gruppe Leben braucht Traum. Das beginnt um 11 Uhr im alten Infoladen Ost, heute die Kolchose Ost. Und jeder ist dazu aufgerufen, ein bisschen Essen mitzubringen, sei das Orangensaft, sei das ein bisschen Brot. Und es wird in angenehmer Runde miteinander diskutiert und gefrühstückt. Und ja.
Sonst noch Termine ist jeden 4. Dienstag im Monat der feste Parkfunktermin hier für die Sendung. Ansonsten immer zwischendurch. Das erfahrt ihr dann, wenn wir zwischendurch noch Sendungen machen über BAA bei Abriss Aufstand. Könnt ihr da immer reingucken, da erfahrt ihr unsere aktuellen Termine noch. Sonst alles okay? Alles
wer
in Butter?
Wenn spontan ist und mich mal im Gerichtssaal in Aktion nehmen will, morgen 9.30 Uhr, Nötigungsprozess, Amtsgericht Stuttgart, Saal 1.
Ja, aus eigener Erfahrung und Prozessbegleitung, es lohnt sich, finde ich ganz schön. Wirst du wieder irgendwas zum Thema Versammlungsrecht sagen und ziviler Ungehorsam, schätze
mit
ich?
Mit Sicherheit.
Ja, okay. Ja, das war Parkfunk heute mit der Kampagne Störfaktor. Ich danke euch allen fürs Kommen. Jetzt darf die Anna als erstes Tschüss sagen. Ja, ihr hört sie lachen, ihr wunderbar. Daniel.
Ein erfrischendes
Lachen. Holger, Isabel und am Mikro und die Verantwortung für die Sendung hatte der Thomas und jetzt gibt's nochmal Sound und ciao, bis dann.
Gut. Ciao.